Rhein in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag. Heute die Europawahlen und was sie für uns bedeuten. Hallo und guten Tag, lieber Brian.
Hi, Mareike.
Heute sind wir unter uns, wir beide, und haben heute ausnahmsweise mal keinen Gast. Wir hatten viele Gäste in der letzten Zeit, was auch immer total spannend war und was wir in der Zukunft ja sicherlich auch fortsetzen werden. Aber heute wollen wir beide uns unterhalten über das Thema Europa. Wir sind beide EuropäerInnen. Wir haben beide Erfahrungen mit den Ländern um uns herum. Wir haben beide eine Meinung dazu. Wir haben beide logischerweise und ohne Frage in der Europawahl gewählt. Und wir haben vermutlich auch beide am 9. Juni die Ergebnisse uns abends angeguckt, der Deutschland-WählerInnen oder den WählerInnen in Deutschland und gedacht, oder? Wie war das? Was hast du gedacht abends?
Ich habe gedacht, scheiße. Aber mit Ansage. Also, dass die Stimmung vor der Europawahl schon nicht gut war, das wussten wir. Und trotzdem haben wir ja vieles in die Waagschale geworfen, Gespräche gesucht, um ja das, was wir vielleicht befürchtet haben, aber für nicht möglich gehalten haben, zu verhindern. Man muss dann halt sagen, dass das in den meisten Orten nicht gelungen ist. Und dass es, fand ich auch erschreckend war, insgesamt wie die Parteien darauf reagiert haben. Ich fand gut, dass die SPD nichts irgendwie schön geredet hat, sondern auch klar gesagt hat, das ist eine Wahlschlappe für uns. Und da muss man mit umgehen und kann nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Bisschen nachdenklich hat mich die Reaktion der CDU gemacht, einmal in Berlin, aber auch hier vor Ort, die sich einfach nur gefreut haben, dass sie jetzt irgendwie nicht wirklich was dazu gewonnen haben, aber auch nichts verloren haben, statt sich mal auch umzugucken, wo eigentlich alles an Stimmen hingegangen ist, was ja durch die Unzufriedenheit vielleicht auch mit der Ampelregierung nicht bei den drei Parteien an Stimmen gelandet ist. Da ist 1% bei der CDU eine mickrige Ausbeute. Und das ist halt zu extremen Kräften gegangen, vor allem AfD und BSW. Und das macht mir mit Blick auf die Landtagswahlen, die jetzt noch in Deutschland anstehen in diesem Jahr, auch große Sorge.
Ja, mir auch, ehrlicherweise. Also ich gebe zu, dass ich habe abends mit einem guten Freund noch getextet und habe gesagt, so, oh, hast du die Ergebnisse gesehen? Und das finde ich schrecklich, was da gerade passiert ist. Und dann hat er gesagt, aber Mareike, du bist doch jetzt nicht überrascht. Und das mag jetzt total naiv sein, aber ich habe, obwohl ich den gesamten Vorlauf und das, was du gerade als mit Ansage bezeichnet hast, natürlich habe ich das alles wahrgenommen. Natürlich. Ich kannte die Umfragen, ich kenne die Stimmung in diesem Land, die Reaktionen nach den ganzen Korrektivrecherchen, all die Dinge, die sich so entwickelt haben, wie ich es mir garantiert gar nicht wünsche in dem Land, in dem ich lebe. Und dennoch bin ich zur Wahl gegangen am 9. Juni und habe so eine Naivität gehabt, so eine Hoffnung und habe gedacht, die Leute, die bislang sich still verhalten haben, die können doch jetzt auch alle zur Wahl gehen und was Gutes wählen. Und irgendwie habe ich auf ein Wunder gehofft. Ich habe darauf gehofft, dass sowas passiert wie mit dem Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft. Dass alle vorher unken, oh, es ist pink, oh nein. Und jetzt wollen es alle haben. Und ich habe gedacht so, okay, die Leute unken alle, oh Gott, nee, alle rennen zur Wahl und wählen die AfD oder BSW. Und es kommt gar nicht so. So habe ich, also ich weiß, das ist naiv, aber ich habe gedacht, das könnte auch passieren und dann freuen wir uns hinterher und können sagen, na Gott sei Dank ist dieser Kelch an uns vorübergegangen und dann ist es eben nicht so gekommen. Und das
Vielleicht muss das auch so sein, um nochmal sehr deutlich zu machen, dass wir auch über Veränderungen sprechen müssen, auch in der Kommunikation sprechen müssen. Und uns jetzt nicht nur oberflächlich damit beschäftigen. Also wenn es vielleicht gerade nochmal gut gegangen wäre, weiß man natürlich auch nicht, was bedeutet das. Es gibt aber auch so ein paar Dinge, die sind auch schwer zusammenzubringen. Zum Beispiel einerseits, wenn wir jetzt, ist ja eine Europawahl, also wenn wir es dann europäisch uns mal anschauen, gab es im Prinzip fast keine Verschiebung. Also die Sozialdemokratie ist auch im Europaparlament weiterhin die zweitstärkste Kraft. Drei oder vier Sitze weniger als beim letzten Mal, weil eben zugleich in Frankreich, wo die Sozialdemokraten, die Sozialisten deutlich abgeschrieben waren, auf einmal ihr Ergebnis verdoppelt haben. Genau auch wie in Deutschland bei jetzt um die 14% hing, hat man nicht für möglich gehalten und in anderen Ländern eben auch besser abgeschnitten haben als in Deutschland. Also es ist halt irgendwie, wenn man es jetzt mal europäisch betrachtet, ist das ausgeblieben, was viele befürchtet haben, diese klare Verschiebung nach rechts, hat in der Größenordnung nicht stattgefunden, aber in Deutschland wiederum schon.
Und ja, aber in anderen Ländern ja auch. Also wir haben auch krasse Ergebnisse und krasse Gewinne bei rechtsextremen Parteien in Frankreich. Und dass Macron dann auf eine Neuwahl setzt, ist das, also empfindest du das als einen guten Move? Also ist das eine gute Idee? Weil ich meine, diese Forderung gab es ja auch aus Söder-Richtung, aus Weidel-Richtung. Und das beunruhigt mich schon, dass da solche Stimmen irgendwie jetzt kommen. Und ich, ja, also wie denkst du, ist Frankreich da auf dem richtigen Weg?
Dass die AfD sowas so oder so hier in Deutschland fordern würde nach dem Ergebnis, war irgendwie offensichtlich. Jetzt muss man erstmal grundsätzlich trennen, neben dem, was da in Frankreich entschieden wurde, ist die Situation ja überhaupt nicht vergleichbar miteinander. Der Präsident stellt sich ja damit nicht zur Wahl, sondern der bleibt so oder so im Amt. Und auch so insgesamt ist das französische Parlament deutlich weniger stark in den Entscheidungskompetenzen als das Deutsche. Also die können, der Präsident kann in Frankreich ja durchaus in Teilen am Parlament vorbeiregieren. Das kann eine Bundesregierung, kann Bundeskanzler nicht. So ist ja auch Teil unserer Geschichte, warum wir das anders organisiert haben. Insofern finde ich erstmal zu sagen, mit Verweis auf Frankreich müssen wir jetzt auch eine Neuwahl anstreben, finde ich, weiß auch jeder, der politisch tätig ist, der Vergleich passt nicht. So, ich glaube auch, dass das in Frankreich ein gefährliches Experiment ist. Aber man steckt dann halt auch nicht so gut drin in der französischen Innenpolitik, um zu erkennen, zahlt sich das aus oder nicht. Ich glaube, wenn es irgendwie einen positiven Effekt hat und die Nationalisten dort kleiner oder weniger stark abschneiden als erwartet, wird er sich das als Erfolg anheften.
Ja, klar. Ja.
Und sonst wird man sagen, wie konnte er nur? Und er wird selber sagen, war ein Versuch wert. Und jetzt hier ein Jahr vor der Bundestagswahl das Gleiche zu machen, halte ich für unverantwortlich. Ich finde auch dieses Herbeireden, die Ampel wurde abgewählt, was auch sehr stark von AfD und Union zusammen als Bild beschworen wird, absolut falsch und politisch auch unverantwortlich, weil wir alle wissen, es war eine Europawahl, da wählen wir das Europaparlament und die nationalen Themen, die da eine Rolle gespielt haben, haben auch ein bisschen das eigentliche Thema nach hinten treten lassen, dass es um die Europapolitik ging. Und dass das viele vielleicht, und das haben ja auch einige danach gesagt nach der Wahl, für sie so ein Denkzettel war, den sie uns irgendwie auch als Regierung, als SPD und so weiter mitgeben wollen, das glaube ich. Also dass einzelne Wählerinnen und Wähler so entschieden haben. Aber sie haben halt nicht über den Deutschen Bundestag abgestimmt. Das kommt im nächsten Jahr. Wir haben die Verantwortung für 4 Jahre und jetzt einfach hinzuschmeißen, Finde ich irgendwie auch ein bisschen feige. Aber ich finde, wir sollten daraus nochmal den Schluss ziehen, dass wir jetzt den Haushalt besser hinkriegen müssen, dass wir auch mehr die Themen nach vorne stellen müssen, die die Menschen betreffen und nicht die Themen, die die AfD uns aufzwingt, wo wir uns immer wieder im Kreis drehen und immer wieder das Gleiche durchkauen, aber eigentlich an der Lebensrealität der meisten Menschen vorbei diskutieren. Ja. Also ich glaube, da muss man dann eher hinschauen, das ist wichtiger als eine Frage, Neuwahlen ja oder nein. Das sind so Punkte, die ich für mich schon gesehen habe. Persönlich gucke ich auch mehr, was hat das jetzt eigentlich vor Ort für Auswirkungen. Auch nochmal zu schauen, okay, das eine sind die Prozentergebnisse, das andere sind die tatsächlichen Anzahl der Stimmen, die in so einem Wahllokal abgegeben wurden. Da stelle ich fest, dass gerade da, wo die Wahlbeteiligung ziemlich schwach war, bei 30%, zum Beispiel im Wahllokal, die AfD immer sehr gut abgeschnitten hat. Das sind natürlich aber mengenmäßig weniger Stimmen, als halt dann insgesamt ja noch eine deutlich höhere Wahlbeteiligung als im Mal. Das sind so Dinge, die gucke ich mir jetzt nochmal an, um zu verstehen, worüber reden wir eigentlich. Wir haben ja auch gesehen, viele Wählerinnen und Wähler hat die SPD konkret verloren, ins Nichtwählerlager. Also Leute, die uns nicht gewählt haben, aber auch niemand anderen mehr gewählt haben.
Krass, das heißt, die sehen gar keine Alternative.
Die sind einfach zu Hause geblieben. Ja. Und da zu überlegen, jetzt habe ich ein Jahr Zeit, wie komme ich an die ran? Wie kann ich mit denen darüber ins Gespräch kommen, warum die sind die zu Hause geblieben? Was kann ich tun, damit die auch wieder zur Wahl gehen, demokratisch wählen und am besten uns? Darüber muss man einfach sprechen. Und das ist jetzt eher unsere Aufgabe auch. Das ist auch die Aufgabe von Parteien insgesamt. Und ja.
Und das ist ja die eine Gruppe, also die Leute, die man ans Zuhausebleiben verliert quasi. Und die man wieder rausholen möchte aus ihrer Lethargie, aus ihrer Enttäuschung oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Das ist die eine Gruppe. Und die andere Gruppe sind natürlich dann in diesem Falle jetzt die ErstwählerInnen, die mit 16 wählen durften. Die sind sehr jung zum Teil. Die sind eine Generation, die nur ein friedliches Europa aus eigenen Erfahrungen kennt und auch aus den Erfahrungen ihrer Eltern. Also die Elterngeneration der ErstwählerInnen kennt so gerade noch das Ende des Kalten Krieges und kennen überhaupt gar keinen richtigen Konflikt in ihrer direkten Nachbarschaft. Also das Nächste, was ich in meinem Leben, also ich bin 46 und habe einen Teenager, der total gerne wählen gegangen wäre, aber noch so ein paar Monate bis zum 16. Geburtstag halt vor sich hat und deswegen nicht wählen konnte, zum großen Ärger hier. Also das war echt so, oh, ich wäre so gerne wählen gegangen. Als jemand, der die nächste Begegnung mit einer Kriegssituation hatte, auf einem Flug von Düsseldorf nach Kreta, auf dem der Pilot zu mir gesagt, oder nicht zu mir persönlich, sondern zu allen im Flugzeug gesagt hat, ja, wenn Sie hier aus dem Fenster schauen, dann können Sie das Flakfeuer in Jugoslawien sehen. Das war in meiner Teenagerzeit das Nächste, was ein Krieg auf europäischem Boden bedeutet hat. Und das fand ich fand das total krass. Und ich finde auch total krass, dass meine Generation das fast vergessen und verdrängt hat, dass es das auch gab. Also wenn wir jetzt darüber sprechen, dass ein Krieg in der Ukraine, ein von Russland initiierter Angriffskrieg, stattfindet und wir sagen, das ist auf dem europäischen Kontinent, und das ist das erste Mal, dass sowas passiert seit dem Zweiten Weltkrieg, das ist ja gar nicht so. Also den Jugoslawienkrieg, den dürfen wir nicht vergessen, aber ich gebe zu, auch ich habe das verdrängt. Und das sind alles ErstwählerInnen, um da jetzt auf meine Ursprungsfrage zurückzukommen mit meiner kleinen Anekdote, meinem Ausflug in meine eigene Vergangenheit. Das sind ja auch Leute, die ihr jetzt mobilisieren wollt und müsst und die bei der Bundestagswahl dann hoffentlich nicht so erzkonservativ und rechts wählen, wie sie es zum Teil getan haben jetzt in der Europawahl. Und das ist ja nicht die gleiche, das ist ja nicht das gleiche Narrativ. Man kann ja nicht an die immer schon SPD-wählenden Leute, die jetzt zu Hause geblieben sind, mit der gleichen Message herantreten wie an die ErstwählerInnen, die man jetzt bitte für die Bundestagswahl abholen möchte, oder? Gibt es da schon irgendwie Pläne und wie siehst du das?
Also ich glaube, gerade bei der Altersgruppe ist ja die Frage, wie kommt die Botschaft überhaupt an? Mhm. Mal davon abgesehen, dass du natürlich recht hast, dass die Ansprache eine andere sein muss, die Botschaft auch nochmal eine andere sein muss, um die Altersgruppe abzuholen, weil die andere Fragen haben, die für sie gerade relevant sind. Aber du kannst ja lange darüber Gedanken machen, wie die Botschaft sein muss. Bringt dir halt nichts, wenn du nicht weißt, wie die ankommt. Und ich glaube, etwas, was total unterschätzt wird, ist die Bedeutung von TikTok und Co. Ich bin ja selber auch nicht auf TikTok unterwegs. Ich sehe das auch weiterhin kritisch und man muss halt auch überlegen, wie kriegt man damit die Inhalte transportiert. Aber man muss halt erkennen und auch selbstkritisch sagen, die AfD kriegt das hin. Und ich habe auch Beispiele davon gesehen. Ich weiß und merke, dass das eine hohe Relevanz hat und dass die da oft einen Raum haben, wo sie einseitig ihre Botschaft senden können, ohne Korrektur, ohne Hinweis darauf, was daran alles falsch ist, was daran alles auch erlogen ist, was da auch gegen Tatsachen spricht, die auch belegbar sind. Und das ist halt, glaube ich, ein Problem, mit dem wir uns stärker auseinandersetzen müssen.
Das triggert mich als Journalistin und als Demokratin.
Ich wollte dich nicht triggern, aber ich mache das gerne.
Ja, ich halte mich jetzt total zurück, weil ich aus der Erfahrung in diesem Podcast ja weiß, dass wenn ich über einen ehemaligen amerikanischen Präsidenten spreche, das Gespräch immer eine sehr krasse Wendung nimmt. Deswegen, aber das ist ja genau das gleiche Prinzip, was eben dieser ehemalige US-amerikanische Präsident fährt, nämlich Botschaften raushauen, die überhaupt gar nicht belegbar sind, beziehungsweise bewusst Falschinformationen enthalten. Und als Journalistin, die gelernt hat, dass alles, was ich veröffentliche, zwei Quellen als Grundlage haben muss. Ich kann nicht einfach hingehen und kann irgendetwas behaupten, ohne dass ich dafür Belege habe. Und das triggert mich total, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der die Mehrheit der Menschen, möchte ich jetzt, lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, diese Haltung haben, ja, wenn das jemand erzählt, dann wird es schon stimmen. Und warum glauben die Menschen dann eher jemandem von einer extremen Partei, wenn der irgendeinen Scheiß erzählt, als einem der demokratischen Parteien, der Fakten erzählt? Also da platzt mir der Kopf, wenn ich das mal so ganz deutlich sagen darf. Muss doch total frustrierend sein für PolitikerInnen wie dich, die denken, ich möchte gerne hier über Fakten sprechen und jemand anders sagt, wie so ein Kind im Kindergarten, ist jetzt aber ganz anders. Was?
Klar ist das frustrierend. Frustrierend und man ist natürlich ein Stück weit ernüchtert. Also es gibt ja Gespräche vor Ort, wo man mit genügend Zeit und Aufmerksamkeit auch einiges ausräumen kann, aber man merkt natürlich schon ab und an, und da ist vor allem die Gefahr online, wenn eine Botschaft ins eigene Weltbild passt, was sich ja auch durch diese Botschaften Stück für Stück verschiebt, dann ist es schwer, mit allen Fakten, die du auf deiner Seite hast, jemanden davon abzubringen, und das wird einfach dort verstärkt. Und ich finde es so krass, wir haben ja alle als Abgeordnete eine Mitarbeiterpauschale. So, wie man die einsetzt, das ist dann ein selbst überlassen, muss halt damit Personal beschäftigen. Und die meisten AfD-Abgeordneten, das kann man beobachten, stocken ihre ganzen Teams mit Leuten auf, die nur für Social Media da sind. Ich brauche in Berlin zwei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, die mich bei meiner Ausschussarbeit unterstützen. Da gehen wir Gesetzesinitiativen durch, gucken uns gemeinsam auch an, wie funktioniert was, wo gibt es Möglichkeiten, auch was zu ändern. Beispielsweise, da geht man tief rein, da muss man viel recherchieren und das kostet viel Arbeitszeit am Ende. Wenn du sagst, dein Mandat nutzt du gar nicht so, weil du gar keine Gesetze verabschieden möchtest oder ändern möchtest, verbessern möchtest, dann hast du natürlich viele freie Kapazitäten. Und bei der AfD kann man das eben beobachten, dass fast jeder verfügbare Euro da reingeht. Und obwohl sie dann weniger Abgeordnete haben, sind sie halt auf diesen ganzen Plattformen viel präsenter.
Aber das ist ja Entschuldige, das ist ja die totale Mogelpackung. Also wenn ich mich nicht dafür einsetze, Politik zu gestalten, sondern nur irgendwelche Phrasen zu reproduzieren, damit ich Wählerstimmen bekomme. Also im Worst-Case-Szenario, was machen die denn dann, wenn sie tatsächlich in einer, da sei ja wirklich jeder Gott der Welt vor, aber was machen die denn dann, wenn sie tatsächlich mal was entscheiden müssen?
Ich hoffe ja, dass wir das nicht herausfinden müssen, zu erkennen, dass das eine große Katastrophe wird. Und ich hoffe, dass wir auch genügend Menschen davon rechtzeitig überzeugen können. Aber was wir halt einfach erkennen müssen, ist, dass wir Dinge anders tun müssen, um das zu erreichen. Deswegen überlege ich halt auch mit meinem Team, welche Plattform ist jetzt online für was die richtige? Ich muss mich aber konzentrieren, ich kann nicht einfach alles bespielen. Und wie muss ich eben auch selber lernen, das, was ich da mache, auch bei den Videos mit dem Wochenrückblick oder so, was muss ich da selber lernen, damit das, was ich auch mitgeben möchte, überhaupt ankommt. Und das ist halt auch kein einfacher Prozess, weil man hat so viel, was man erklären möchte in dem Video. Aber was bringt dir das, wenn du das dann alles da aufgenommen hast und es guckt keiner? Und deswegen gibt es ja auch Leute, die uns beraten jetzt und sagen, mach das doch mal so, versuch das ein bisschen kürzer zu halten, versuch alles in 40 Sekunden bis 60 Sekunden unterzubringen, statt da irgendwie 2 Minuten ein Video zu machen. Aber das ist natürlich, um eine komplexe Botschaft rüberzubringen, auch wenig Zeit. Und dann sind die ein Vorteil, die sehr einfache Wahrheiten haben. Und ja, das ist so ein bisschen der Punkt, wo wir uns jetzt stärker eben Gedanken machen. Und wie auch mein Punkt ist, wir lassen uns die Debatten viel zu oft aufzwingen von der AfD. Mich haben Leute angesprochen, warum redet ihr denn nur über Bürgergeld und nur über Flüchtlinge? Was ist denn mit mir? Wir arbeiten, ihr redet gar nicht, was ihr da für mich tut. Wir haben Debatten, wir haben Entscheidungen, Gesetzesvorhaben. Natürlich betreffen die arbeitende Mitte in unserer Gesellschaft. Aber die kriegen wenig Medienzeit, kriegen von uns wenig Aufmerksamkeit, weil man sich ja konzentriert und versucht, die Debatte an einer anderen Stelle zu gewinnen und die Leute zu überzeugen, dass da Unfug erzählt wird. Und ich glaube, vielleicht müssen wir einfach aushalten, dass die da ihren Unfug zu einer Debatte bringen. Es ist immer der Ausländer schuld, es ist immer der Flüchtling schuld und so weiter und so fort. Statt immer wieder neu mit den gleichen Argumenten zu begegnen und zu sagen, das stimmt nicht, hier auf die Zahlen, das können wir alles belegen, müssen wir dann vielleicht auf der anderen Seite sagen, lass die da debattieren. Wir haben das im Blick, wir sorgen da auch für Sicherheit, aber wir machen auch zum Beispiel was zum Thema Rente. Das Rentenniveau sichern wir. Wir wissen, dass wir auch für die jetzt jungen Menschen, die irgendwann mal in Rente gehen, wo es noch so weit weg ist, auch an die denken müssen. Wir wissen, dass wir ganz viele Dinge haben im Bereich der Infrastruktur, die maroder geworden ist, wo wir uns kümmern müssen. Wir vergessen Klimaschutz nicht. Wir vergessen aber auch nicht, dass ganz viele Aufgaben auch Einzelne treffen, ob sie selbstständig sind, ob sie ein kleines Haus gekauft haben oder vielleicht auch sogar was vermieten, aber nur im Kleinen, Großen, und für die solche Veränderungen enorm schwierig sind. Da überlegen wir tagtäglich, wie wir sie dabei unterstützen können oder wie man sich eine Solaranlage auf dem Dach leisten kann. Es gibt zahllose Beispiele und ja, vieles in dem Staat ist auch kompliziert. Wir haben ein großes Gesetzespaket auf den Weg gebracht, um Bürokratie abzubauen. Manche Bürokratie ist auch gar nicht so schlecht. Also da einfach drüber zu reden. Es gibt ja so viele Dinge, wo wir auch sagen, wie können wir eben den Wirtschaftsstandort Deutschland attraktiv halten? Wie können wir dafür sorgen, dass wie jetzt in Herten beispielsweise eine neue Produktionslinie aufgemacht wurde, um Wasserstoffmotoren für LKWs zu bauen, neben den Brennstoffzellen, die da schon für die Züge gefertigt sind, wenn da 100 neue Arbeitsplätze zusätzlich entstehen. All das wird ja auch mit politischen Entscheidungen nach vorne gebracht. Oder in größerem Maße die Intel-Ansiedlung in Mecklenburg-Vorpommern. Also es gibt ja Dinge, die werden bewegt. Die sind dann immer nur kurze Randthemen, weil wir immer seit 2015 darüber diskutieren, ist die Zahl der Flüchtlinge, schaffen wir die so oder nicht? Sind die kriminell oder sind die nicht kriminell? So, genau, da wollte ich einfach sagen, da einfach mal zu sagen, das reicht uns jetzt. Wer nur dadurch Dauerbescheid werden möchte und wer wirklich glaubt, an all diesen Problemen, die wir übrigens Probleme, die wir auch schon vor 2015 in diesem Land hatten, sind auf einmal die dran schuld. Wer diese Wahrheit glauben möchte, den werde ich wahrscheinlich nicht damit überzeugen, wenn ich das x-te Mal sage, das ist nicht so. Aber sich um all die zu kümmern, die bei dieser ganzen Debatte vergessen werden, weil die auch selber ganz andere Probleme haben, sich um die stärker zu kümmern. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Auftrag dahinter.
Absolut. Du hast gerade gesagt, komplexe Inhalte zusammenzufassen ist schwierig. Aber letzten Endes müssen wir auch mal festhalten, das Leben ist halt auch sehr komplex, ne? Und Politik ist komplex und wir können halt nicht alles ins kleine Einmaleins packen, damit es auch wirklich der Letzte versteht. Und manchmal muss man sich halt auch als Mensch und als Bürger, Bürgerin in diesem Land dafür einsetzen, dass man Dinge versteht und begreift und für sich, also jetzt gibt's ja dieses neue Angebot der Tagesschau, Nachrichten in einfacher Sprache. Zuerst habe ich gedacht, wow, okay, sind wir da schon angekommen, dass wir den Leuten gar nicht mehr zutrauen, komplexe Inhalte zu verarbeiten und für sich irgendwie umzusetzen. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch gerade gut, manche Sachen dann einfach einfacher zu machen, damit wir diese Menschen eben nicht an die Leute verlieren, die wie so Rattenfänger so schlichte Botschaften verbreiten. Und das finde ich auch total skurril, wenn wir ja sehen, was in Europa passiert ist, am Beispiel von England und Brexit. Wir können alle beobachten, dass das eine totale Schnapsidee war und dass das schief geht. Wir sehen das mit eigenen Augen. Wir haben alle Konsequenzen dadurch schon wahrgenommen oder kennen Leute, die Konsequenzen dadurch ertragen mussten. Und trotzdem gibt es noch Leute, die sagen, ja, vielleicht könnten wir ja auch aus der EU aussteigen. Und das wäre halt für ein Land wie Deutschland, wäre das also eine Katastrophe. Und trotzdem wird das so.
Ja. Das Argument kommt doch dann, ja, wir machen das besser, bei uns ist das dann anders.
Okay.
So, und wenn man dann daran glauben möchte, dann mag das so sein. Also ich glaube, dass das Problem, man versucht das dann irgendwie mit der eigenen Logik zu verstehen, aber das ist halt oft nicht möglich. Ich finde halt einfach auch wichtig, dass man schon deutlich sagt, also ja, das, was man einfach und auch in einfachen Worten darstellen kann, sollte man auch so darstellen, aber man darf die Leute nicht für dumm verkaufen, man darf sie nicht für dumm halten, sind nicht dumm. Und meine Überlegung geht ja auch davon aus, dass wir, dadurch, dass wir immer wieder die gleiche Debatte führen wollen, um dann zu überzeugen, dass das alles ganz anders ist, natürlich schon ein Stück weit einige Leute für dumm, also die müssen sich ja so vorkommen, als würden wir sie für dumm halten, weil wir ihnen das ja immer, immer und immer wieder sagen und nicht zutrauen, dass sie, wenn sie das von der AfD hören, ihre eigenen Schüsse ziehen können und selber zu einem Schuss kommen können. Und also da kommen halt viele Punkte, glaube ich, immer wieder zusammen, die dann auch nicht klar getrennt werden. Also wer ist quasi der klassische Wähler oder die klassische Wählerin? Ich glaube, da werden auch manchmal, also liegt man manchmal auch falsch. Einfach. Deswegen, ja, versuche ich jetzt irgendwie stärker da nochmal drauf zu achten, nicht auch selber nicht immer diesen Fokus auf Debatten zu legen, die oft an den Leuten vorbeigehen. Und die Jungen hast du ja auch angesprochen, die jungen Menschen. Ich glaube, so viele Krise, wie wir denen alle zumuten, ist es auch schwierig, sich einen positiven Blick eigentlich auf die Welt zu bewahren.
Ja.
Und vielleicht sollten wir da auch mal drüber nachdenken.
Das ist ja ein Stück weit auch eine Flucht tatsächlich, also in die sozialen Medien, in komplett unpolitische Kommunikation nur noch zu gehen im eigenen Umfeld, weil einem die Probleme, die einem in den Nachrichten begegnen, als zu schwierig und zu unverständlich vorkommen. Also wir brauchen, wenn wir das Fass aufmachen, Nahosten und wenn wir über Israel und Palästina sprechen, das ist für die jungen Leute total kompliziert, das alles zu begreifen, was da passiert. Und da bin ich total bei dir, dass das eine Situation ist, in der manchmal ich möchte es einfach nur gerade gut haben in meinem Umfeld und ich möchte, dass das nicht angegriffen wird von irgendjemandem, egal ob das jemand ist, der mir fremd ist oder irgendein Politiker, der mir reinquatschen möchte oder was auch immer. Ich möchte einfach, dass um mich herum alles seine Ruhe und seine Ordnung hat und ich einfach es gut habe. Das ist ja das Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Und das kann man den Leuten ja gar nicht verübeln. Ich möchte total gerne irgendwie positiv mit einem Wunsch aus dieser Folge rausgehen. Und würde dich total gerne fragen, du hast gerade gesagt, so ja, wir wollen ja auch weniger Bürokratie haben, gerne oder da hinkommen, dass wir Bürokratie ein bisschen verringern. Das ist ja auch oft eine Kritik an der EU, dass die so extrem bürokratisch und so langsam Sachen entscheidet, dass es 10 Jahre dauert, um bestimmte Verantwortlichkeiten irgendwie zu verteilen auf unterschiedliche Länder. Ich spiele natürlich jetzt auf die Flüchtlingssituation an, aber da gibt es natürlich auch eine ganze Menge anderer Beispiele. Aber wenn du dir jetzt was wünschen könntest von der EU, also wie die sein sollte oder was die EU für dich sein kann in der Zukunft, gibt es da etwas, wo du sagst, wenn ich es mir wünschen könnte, wenn ich mir das backen könnte, dann hätte ich das gerne so. Geht das? Gibt es da sowas? Oder ist das eine zu krasse Frage am Ende?
Ja, sie kam unerwartet.
Ja, wir müssen auch ein bisschen, es muss auch ein bisschen spannend bleiben, Brian, hier.
Also, ich glaube zum Beispiel, wenn wir es hinbekommen, dass diese Europäische Union uns allen mehr Aufstieg verspricht, durch auch eine Arbeitsperspektive, beispielsweise durch eine Bildungsperspektive. Das eine ist das Studieren, das andere ist die berufliche Ausbildung. Aber wenn es danach auch weitergeht und wenn wir es schaffen, dass das einfacher wird, vielleicht die Ausbildung in Deutschland zu machen, aber in Spanien zu arbeiten. Und das für, also wirklich, es gibt ja immer noch diese Hürden im Alltag, die dann oft da sind. Wenn wir die abgebaut bekommen und wenn wir es hinbekommen, dass es auch egal ist, wo ich wann wie gearbeitet habe, sondern dann eine gewisse Grundsicherung in dem jeweiligen europäischen Land habe, obwohl ich sie mir vielleicht in einem anderen Land erarbeitet habe. Wenn wir da einfach ein flexibles System finden, was gerecht ist und was eben auch einfach nachzuvollziehen ist. Vielleicht auch bis in die Alterssicherung geht, dass wir nicht mehr darüber streiten, die einen arbeiten so lange, warum müssen wir eigentlich so lange arbeiten? Das ist vielleicht ein ferner Wunsch, dass wir all diese Dinge gemeinsam hinkriegen,
mhm.
weil wir natürlich die Dinge auch alle ein bisschen anders sehen,
mhm.
was eine richtige Absicherung ist, auch eine richtige mhm. Absicherung im Alter.
Mhm.
Aber wenn wir das hinbekommen, dass wir mhm. stärker als eine europäische Gesellschaft zusammenwachsen würden,
mhm.
fände ich das gut, weil Europa ist groß und hat auch gemeinsam Gewicht in der Welt,
mhm.
aber halt vor allem nur gemeinsam Gewicht.
Mhm.
Und ich würde gerne so Autokraten wie in Russland
mhm.
oder auch in China und sonst wo auf der Welt zeigen, dass die freien Gesellschaften immer noch die sind, die die stärkeren Gesellschaften in der Welt sind.
Mhm.
Und dass die Leute das auch wollen. Und dafür müssen alle mehr Chancen sehen und weniger Risiken.
Mhm.
Wenn wir das hinkriegen, fände ich es gut. Das ist der lange große Wunsch.
Mhm.
Und der kleinere ist halt einfach, dass wir das Ziel der Wohnungslosigkeit bis 2030 europaweit zu überwinden, dass mhm. wir das auch gemeinsam hinkriegen. Da gäbe es auch noch eine ganze Menge zu tun,
ja.
zu sagen, aber da kann ich das als kurzen Wunsch machen
ja.
und vielleicht als den wir kurzfristiger erreichen können. Und auch da müssen wir noch eine ganze Menge tun.
Sehr schön. Ich finde, das kann man total gut zusammenfassen in den Wunsch nach einem Europa ohne Grenzen, die nicht nur für Urlaub und Handel nicht mehr da sind, sondern auch für Leben und Arbeiten. Und ich schließe deinen kleinen Wunsch dann noch mit ein, Wohnen. Das finde ich total, hast du sehr schön gesagt, Brian. Das finde ich jetzt ein sehr gutes Wunschpaket, nennen wir es mal so.
Du hast schön zusammengefasst. Das ja. wäre die Antwort, wie ich sie dann auf TikTok geben müsste, was ich will. Und
sehr
das
gut.
andere ist für die langen Gespräche, ja.
Sehr gut. Prima. In diesem Sinne, vielen Dank und bis bald.
Bis bald.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge des Podcasts Brian in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag. Mit Brian Nichols, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis 122, Datteln, Haltern am See, Herten, Mahl und Oerkenschwick. Redaktion, Schnitt und Technik, Mareike Gräpe.